NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
In den kommenden 25 Minuten widmen wir uns diesen Themen: Wut, Scham und Trauer. Wir sprechen mit unserer USA-Korrespondentin über die sexualisierte Gewalt durch Priester im US-Bundesstaat Pennsylvania. Mehr Solidarität. Die Kirchen zu den Konsequenzen der Dürrekrise. Außerdem 3 Hände voll Wasser. Die Kirchen werben für die Taufe. Und zwischen Ewigkeit und Wandel. Aus Anlass des Dreipäpstejahres 1978. Eine Serie über das Papsttum. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. 300 Priester sollen in den vergangenen 70 Jahren im US-Bundesstaat Pennsylvania mindestens 1000 Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. So steht es in einem Bericht des zuständigen Generalstaatsanwalts. Viele der Täter sind bereits verstorben, fast alle Taten sind strafrechtlich verjährt. Ein Vatikansprecher reagierte in einer ersten Stellungnahme. Für die Gefühle nach der Lektüre des Berichts gebe es nur 2 Worte: Scham und Trauer. Ich habe mit der ARD-Korrespondentin in Washington, Martina Butler, gesprochen und sie gefragt, warum gerade in Pennsylvania der Staatsanwalt den Fällen sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche so intensiv nachgegangen ist. Heißt das, dass Pennsylvania ein Einzelfall ist? Oder wird es nun in den USA eine zweite Welle geben, in der abermals zahlreiche Missbrauchsfälle ans Licht kommen könnten?
Also viele erwarten hier, dass das sozusagen die zweite Welle ist nach den Enthüllungen 2002 vom Boston Globe. Und ob das jetzt alles ganz schnell passiert, ist allerdings die große Frage. Aber ich habe mit Experten, zum Beispiel von der katholischen Uni hier in Washington, gesprochen, die gesagt haben, ganz ehrlich, das lässt sich nicht reduzieren, natürlich auf die Ecke rund um Boston und rund um Pennsylvania. Das kann überall in den USA passiert sein, beziehungsweise da erwartet man auch, dass da weitere Enthüllungen kommen. Aber die Erweiterung dessen ist dann auch, dass die Experten sagen, ganz ehrlich, das betrifft nicht nur die USA, das betrifft die ganze Welt.
Wie kommt es denn, dass ausgerechnet der Generalstaatsanwalt in Pennsylvania da so intensiv nachgebohrt hat?
Also es gab im Endeffekt ja sehr, sehr viele Fälle und er hat dort sich die Papiere organisiert, die Kirchenpapiere, wohl zum Teil auch gegen einige Widerstände, und hat dann in diesen Kirchenpapieren recherchiert und nachvollzogen, was passiert ist. Einige Opfer haben eben den Mund aufgemacht, haben sich getraut, nach Jahrzehnten des Schweigens eben ihre Täter zu benennen, die sie missbraucht haben, und dann hat man eben nachgeforscht.
Der Generalstaatsanwalt hat ja erklärt, die Kirche hätte viele Fälle über Jahre vertuscht. Wie sieht das denn heute aus? Wie offen geht die Kirche in den USA mit dem Thema heute um?
Also sein Thema, da kann sich die katholische Kirche hier eigentlich nicht mehr wegducken, wenngleich mir auch Experten sagen, naja, wir hätten uns das eigentlich schon viel früher erhofft, denn die ersten großen Veröffentlichungen sind ja nun auch schon mehr als 10 Jahre her. Und in dieser Zeit ist allerdings auch viel passiert, sagen mir eben Beobachter, die gesagt haben, ja, also man traut sich jetzt eher etwas zu sagen als Opfer, weil man nicht das Gefühl hat, dass man nicht ernst genommen wird. In der Vergangenheit, bevor überhaupt dieser Missbrauchsskandal vom Boston Globe Anfang der 2000er Jahre aufgedeckt wurde, hatten viele Opfer Angst, dass man ihnen überhaupt nicht glaubt, weil man eher den Kirchenmännern geglaubt hat. Und das sei etwas, was sich verändert hat. Aber das ist noch lange nicht das Ende dieser Reformen. Viele fordern, dass man endlich die Hierarchie mit einbezieht. Und das ist natürlich nach dem, was man jetzt aus Pennsylvania weiß, unglaublich wichtig, weil dort eben jahrzehntelang vertuscht wurde. Und jetzt hat auch die katholische Bischofskonferenz angekündigt, dass es tiefgreifende Reformen geben soll. Und im November soll da ein Papier vorgelegt werden, wie man eben in Zukunft Missbrauch und Vertuschung verhindern will in der katholischen Kirche in den USA.
In Pennsylvania sind ja fast alle diese Taten strafrechtlich verjährt. Bedeutet das, dass die Fälle jetzt keine rechtlichen Konsequenzen haben werden?
Das ist die Frage, was rechtlich noch geht, denn zum Teil ist es ein Problem der Verjährungsfrist, zum anderen ist es aber auch ein Problem, dass ein großer Teil der Täter gar nicht mehr lebt. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das überhaupt verfolgen, beziehungsweise wie kann man auch für die Opfer da irgendwie etwas hinbekommen, was sich nach Gerechtigkeit zumindest anfühlt oder danach, dass die Kirche und die Täter Verantwortung übernommen haben.
Ist denn die katholische Kirche unabhängig von der rechtlichen Aufarbeitung auf die Opfer zugegangen?
Die sind zum Teil auf die Opfer zugegangen. Also es gab Bischöfe, es gab ja auch in den letzten Monaten, als zum Beispiel hier der Kardinal von Washington wegen Missbrauchsvorwürfen zurückgetreten ist, Priester, die sonntags den Text ihrer Predigt geändert haben, dazu Stellung bezogen haben, ganz klar gesagt haben, da geht es um einzelne Priester und auch einzelne in der Hierarchie, das ist nicht die Kirche. Und da waren viele Gläubige durchaus erleichtert, hat man im Nachhinein gemerkt, dass die Kirche eben jetzt offen damit umgeht oder offener damit umgeht. Gleichzeitig hat eines der Opfer aus Pennsylvania jetzt gesagt, dass der Priester, der ihn missbraucht hat, auf ihn zugegangen ist. Allerdings nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern der wusste, dass 2 Jahre später die Verjährungsfrist um ist und der hat ihn offenbar versucht, davon abzuhalten, auszusagen. Aber es hat diesen Mann nicht davon abgehalten, eben über seinen Täter auszusagen. Und das ist nun einer von 2, die in Pennsylvania vor Gericht stehen. Wenn man sich überlegt, dass es mehr als 300 Priester betrifft, ist das allerdings natürlich eine verschwindend geringe Zahl.
Frau Butler, Papst Franziskus hatte ja eine Null-Toleranz-Politik angekündigt. Wie sind denn jetzt die Erwartungen an den Pontifex Maximus?
Riesengroß. Also im Endeffekt gibt es in den USA Stimmen, die sagen, daran wird er später gemessen, wie er sich jetzt in diesem Missbrauchsskandal verhält, ob er etwas tut. Und Marianne Hackett von der Organisation Catholic Citizens in Illinois hat mir ganz klar gesagt, warme Worte reichen nicht mehr.
The Pope is in charge of this.
Der Papst hat Verantwortung, hat sie mir gesagt, und er hat sich zwar gegen den Missbrauch geäußert, aber jetzt sei eben Zeit für Taten. Und da guckt man ganz klar auch auf den Besuch von Franziskus in Irland, erhofft sich da zumindest von ihm selbst ein klares Statement und dann auch wirklich, dass er etwas hier tut. Eines der Opfer hat auch gesagt, ganz ehrlich, es wäre nicht so schwer gewesen, dass der Papst mal ins Flugzeug gestiegen wäre und sofort hierher geflogen wäre, um vor Ort sich dann eben auch dazu zu äußern. Also die Erwartungshaltung an Franziskus ist hier in den USA wirklich groß.
Die ARD-Korrespondentin Martina Butler über den Missbrauchsskandal in den USA. Die meisten haben die Bilder inzwischen gesehen. Kühe auf sonnenverbrannten, abgegrasten Weiden, kümmerliche Mais- und Getreidefelder, verzweifelte Landwirte. Der Deutsche Bauernverband fordert, dass mit finanziellen Dürrehilfen die Einbußen bei Ernte und Ertrag ausgeglichen werden sollen. Dieser Ruf nach staatlicher Unterstützung ist aber auch umstritten. Unter den Landwirten selbst, in Teilen der Gesellschaft und bei Wissenschaftlern. Auch Vertreter der Kirchen meinen, dass die Reaktionen auf die Dürrekrise über Akuthilfe hinausgehen müsse. Brigitte Lehnhoff berichtet.
Die sommerliche Dürre macht Pflanzen wie Mais zu einem wertvollen Gut. Nicht nur die Viehhalter brauchen ihn als Futter für ihre Tiere. Auch die Betreiber von Biogasanlagen sind auf diese Energiepflanze angewiesen.
Also ich glaube, die große Trockenheit und die damit zusammenhängenden Folgen führen uns nochmal deutlich vor Augen, dass wir es mit Zielkonflikten in der Landwirtschaft zu tun haben.
Dirk Preuß ist Umweltbeauftragter im Bistum Hildesheim.
Wollen wir pflanzliche Stoffe für die Stromgewinnung, für Biogasanlagen? Wollen wir Nahrungsmittel für Nutztiere und wollen wir mehr in Richtung einer ökologischen Landwirtschaft gehen mit ökologischen Ausgleichsflächen? Wollen wir mehr eine kleinteilige Landwirtschaft, wo es Rückzugsräume für Wildtiere gibt?
Die Fragen ließen sich fortsetzen. Antworten darauf sind aber nicht einfach, weil sie mit unbequemen Entscheidungen verbunden sind. Die müssten aber getroffen werden, um nicht in ein ökologisches Desaster zu steuern, meint Preuß. Aus seiner Sicht könnten Kirchenmitglieder und Einrichtungen im Bistum am wirkungsvollsten so handeln.
Falls ich Fleisch konsumiere, dann wäre es, den Fleischkonsum drastisch zu reduzieren. Am Konsum von Fleisch hängt ganz viel an Ressourcenverbrauch, aber auch der Emissionen.
Ricarda Rabe, Landwirtschaftspastorin der Hannoverschen Landeskirche, ist beunruhigt von dieser Entwicklung.
Was mich erschreckt, ist, dass gerade in dieser Zeit jetzt die Molkereien oder der Lebensmitteleinzelhandel die Preise für Butter und für Milch senkt und dadurch noch viel mehr Milchviehbetriebe an den Rand ihrer Existenz gebracht werden. Ich erwarte eine Solidarität von den nachgelagerten Unternehmen, also von den Molkereien, vom Lebensmitteleinzelhandel. Es kann doch nicht sein, dass immer noch die Lebensmittel das Lockangebot sind, die die Käufer in die Läden holen wollen.
Ricarda Rabe berichtet, dass immer mehr Landwirte darüber nachdenken, die Wertschöpfungskette wieder stärker auf den eigenen Hof zu holen und damit mehr Einfluss auf Vermarktung und Preise zu nehmen. Hendrik Stolze, Biolandwirt im niedersächsischen Uetze, geht diesen Weg schon seit Jahren.
Wir haben ja auf dem Hof Masthähnchen, Flugenten, Gänse, Schweine, Mutterkühe und Bullenmast, bauen Gemüse an, bauen das Futter an für die Tiere, haben dann eine eigene Schlachterei. Das heißt, wir mästen, schlachten die Tiere und stellen hier auf dem Hof alles selbst her.
Der Landwirt hat seinen Betrieb breit aufgestellt. Arbeitswirtschaftlich sei das zwar nicht optimal, sagt Stolze.
Aber wir sehen das als innerbetrieblichen Risikoausgleich. Und wenn mal eine Kultur oder eine Tierart nicht so richtig funktioniert oder sich nicht so vermarkten lässt, dann sind auf jeden Fall andere da, die großen Teil immer abpuffern können auch.
Vielfalt, die widerstandsfähiger gegen Krisen macht und mehr regionale Direktvermarktung. Dieses Modell ist ganz im Sinne kirchlicher Agrarexperten. Die Kirchen können aber auch direkt Einfluss nehmen auf die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. Denn viele Kirchengemeinden sind Eigentümer von Land, das sie verpachten.
Also innerkirchlich diskutieren wir schon darüber, ob in die Musterpachtverträge nicht mehr ökologische Kriterien eingebracht werden müssten, ob es da nicht deutlichere Forderungen geben sollte, wie das Land zu bewirtschaften ist.
Doch Landwirtschaftspastorin Ricarda Rabe ist skeptisch, ob Kirchenvorstände dies überall durchsetzen und kontrollieren können. Es gibt aber auch Gemeinden, die das Gegenteil beweisen. Sie nutzen ihre Rolle als Verpächter bewusst, um ökologischen Landbau zu fördern. Diesen Plan hat auch die evangelische Kirchengemeinde Braderup-Klicksbühl in Nordfriesland. Sie will ihre 52 Hektar an einen Existenzgründer verpachten, der nicht nur ökologisch wirtschaften soll, sondern, so die Hoffnung, auch ins Dorf zieht und eine junge Familie mitbringt.
Ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, hat der katholischen Kirche in Deutschland unzureichende Aufklärung sexuellen Missbrauchs vorgeworfen. Für eine entsprechende Studie der Deutschen Bischofskonferenz hätten leider nicht alle Bistümer ihre Archive geöffnet, sagte Röhrig der Funke Mediengruppe. Aufarbeitung werde wohl noch zu oft als Gefahr für die eigene Institution gesehen. Es seien nicht nur Einzelfälle oder Einzeltäter, es seien immer auch strukturelle Probleme, die sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen ermöglichten, so Röhrig. Um Missbrauchsfälle in Deutschland aufzuarbeiten, hatten die Bischöfe 2014 das Projekt »Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und Ordensangehörige« in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen Ende September bei der Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda vorgestellt werden. Der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Stefan Ackermann, hat die Kritik von Röhrig zurückgewiesen. Ihm sei nicht bekannt, dass Bistümer sich geweigert hätten, ihre Archive für die Studie zu öffnen. Angesichts des Flüchtlingselends im Mittelmeer fordert die Deutsche Seemannsmission die Bundesregierung und die EU auf, den Handelsschiffern beizustehen. Es brauche dringend Regelungen für die Bergung und Übergabe von Migranten, erklärte die Organisation. Derzeit würden Handelsschiffskapitäne, die Flüchtlinge aufnehmen, vielfach Schleppern gleichgesetzt und indirekt durch die Politik aufgefordert, in Seenot geratene auf ihren seeuntüchtigen Schiffen zu lassen, so die Generalsekretärin der Seemannsmission Heike Proske. Sie verwies auf jüngste Fälle, in denen Schiffe erst nach tagelanger Irrfahrt einen europäischen Hafen anlaufen durften und die Kapitäne dann festgehalten wurden. Das verunsichere rettungswillige Seeleute sehr. In den USA verstärkt sich der Widerstand gegen die von Papst Franziskus lehramtlich ausgesprochene Ächtung der Todesstrafe. In einem offenen Brief an das Kardinalskollegium kritisieren 45 Universitätsprofessoren und weitere Unterzeichner eine entsprechende Änderung des Papstes im katholischen Katechismus. Diese Entscheidung sei skandalös, weil sie im Widerspruch zur Heiligen Schrift stehe, über die sich das Lehramt niemals hinwegsetzen dürfe. Die Autoren fordern die US-Kardinäle auf, den Papst zu beraten, den Paragraphen aus dem Katechismus zu streichen und das Wort Gottes unverfälscht zu lehren. Papst Franziskus hatte Anfang August den betreffenden Paragraphen dahingehend geändert, dass die Todesstrafe unzulässig sei, weil sie gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person verstoße. In die Debatte über einen Aufsatz des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Zum Verhältnis von Christen und Juden hat sich jetzt der Präsident der Vatikanischen Kommission für die religiösen Beziehungen mit dem Judentum, Kardinal Kurt Koch, eingeschaltet. Er weist die von katholischen und jüdischen Theologen geäußerte Kritik an Benedikt XVI. Deutlich zurück. Es gehe dem emeritierten Papst keineswegs um eine Infragestellung, sondern um eine Vertiefung des jüdisch-katholischen Dialogs. Die Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschland kritisierte die Äußerungen Kochs. Der Kardinal überschatte mit seiner Erklärung das katholisch-jüdische Verhältnis, erklärte der Landesrabbiner Henry G. Brandt. Das deutsche Rabbinat sei sich in seiner Kritik am umstrittenen Aufsatz von Benedikt XVI. Einig.
Soweit die Meldungen. Die Zahl der Menschen, die einer der beiden großen christlichen Kirchen angehören, sinkt von Jahr zu Jahr. 2017 haben die beiden großen Kirchen bundesweit 660.000 Mitglieder verloren, durch Tod oder Austritt. Dennoch verweist unter anderem die Hannoversche Landeskirche stolz darauf, dass sich die Zahl der Taufen leicht erhöht habe. Im Gegensatz zu früheren volkskirchlichen Zeiten entscheiden sich viele Familien heute ganz bewusst, ihr Kind taufen zu lassen. Um diese Entscheidung zu unterstützen, ist nun ein Begleitbuch zur Taufe erschienen. Karin Cionara über die Bedeutung der Taufe.
Ich finde, das ist einer der schönsten Aufgaben in meinem Beruf. Und die Kinder, die ich getauft habe, die möchte ich gerne wiedersehen. Die möchte ich aufwachsen sehen. Deswegen bin ich aufs Land gegangen, weil das dann natürlich viel einfacher geht als in einer Großstadt.
Stefanie Radke ist Pastorin in der St. Jakobi-Kirche in Eime, einem Dorf im Hildesheimer Land. Im Sonntagsgottesdienst wird Fiete getauft, der 8 Monate alte Sohn von Tina und Jörg.
Ich bin selbst aktiv in der Gemeinde. Ich spiele seit 27 Jahren im Posaunenchor, Klarinette. Wir möchten unsere Kinder christlich erziehen und von daher lassen wir taufen.
Also so auf dem dörflichen Bereich ist es ja eigentlich üblich und traditionell, dass man taufen lässt. Und wir sind damit aufgewachsen und kennen das nicht anders und führen diese Tradition halt fort.
Hier im Dorf gehört die Taufe dazu, anders als in der Stadt, wo die Kirche mit vielen anderen Sinnanbietern konkurrieren muss. Pastorin Stefanie Radke kennt ihre Gemeindemitglieder in Eime persönlich. Sie begleitet die Familien im Alltag und in besonderen Lebensphasen. Die Taufe sei oft auch ein Ausdruck der Dankbarkeit.
Ich erlebe ja auch oft Menschen oder Familien, die kommen, wenn das eine kritische Schwangerschaft ist oder melden sich im Vorfeld an, weil sie nicht wissen, ob ihr Kind gesund zur Welt kommt. Und all das ja, bewegt die Menschen und darum geht es bei der Taufe.
Doch viel Wissen ist inzwischen verloren gegangen. Und viele Kirchenmitglieder haben auch keinen Kontakt mehr zur Gemeinde. Was erwartet die Eltern in einem Taufgespräch? Wer darf Pate oder Patin werden? Um Eltern und Paten zur Seite zu stehen, haben der evangelische Theologe Frank Muchlinski und der Journalist Claudius Kriegert einen Taufbegleiter herausgegeben. Im Netz, als App und jetzt auch als Buch. Dabei geht es den Autoren neben praktischen Tipps von der Gestaltung der Einladungskarte bis zur Tischrede vor allem um theologische Inhalte.
Man darf Taufe nicht als magische Handlung missverstehen. In dem Moment, wo der Täufling das Wasser berührt, passiert nichts. Die Taufe ist ein Zeichen und alles, was mit ihr neu im Leben einsetzt, kann nur geglaubt werden,
schreibt der Pastor der Nordkirche Frank Muchlinski. In einem weiteren Kapitel widmet sich der Theologe dem christlichen Patenamt. Was bedeutet es, eine Patenschaft zu übernehmen?
Zum Glück ist mit religiöser Erziehung kein Unterricht gemeint, den womöglich besonders fromme Menschen geben müssen. Es geht um Begleitung, um Zuhören, Erzählen und Deuten.
Im Netz gibt es auch Audios und Videos mit Bibelzitaten und Erklärungen. Im Buch lässt sich das alles in Ruhe nachschlagen. Das neue crossmediale Angebot der evangelischen Kirche geht in die Tiefe, ohne das komplexe Thema Taufe, ein zentrales Sakrament der Christen, zu überfrachten. Stefanie Radke, Pastorin der St. Jakobi-Kirche in Eime bei Hildesheim, legt auf diese Tauftradition großen Wert.
Taufe ist Eingliederung in eine Gemeinde und deswegen taufe ich auch nur in Gottesdiensten, weil sich auch alle Leute, ob alt, ob jung, einfach freuen, dass unsere Gemeinde wächst. Und das ist riesig, ein tolles Gefühl. Ich halte die Kinder auch immer hoch und so ein bisschen ähnlich wie bei König der Löwen. Und das ist immer ein ganz bewegender Moment. Also selbst beim Zählen kriege ich ja jetzt Gänsehaut. Ja.
Ein Beitrag von Karin Cionara. Das Begleitbuch zur Taufe mit dem Titel »Drei Hände voll Wasser und Gottes Segen« ist in der Edition Chrismon erschienen und kostet 14 Euro. Das Jahr 1978 ging als Dreipäpstejahr in die Geschichte der katholischen Kirche ein. Erst starb am 6. August Paul VI., dessen Enzyklika Humanae Vitae von 1968 viele Gläubige in Gewissensnöte stürzte. Es folgte Johannes Paul I., der sein Amt nur 33 Tage ausfüllen konnte, bevor er starb. Schließlich wurde am 16. Oktober mit dem jungen Polen Karol Wojtyla als Johannes Paul II. Ein dritter Papst gewählt, der erste Nicht-Italiener seit 1523. Das Dreipäpstejahr jährt sich zum 40. Mal, für NDR Kultur ein Anlass, sich intensiver mit der Papstgeschichte zu befassen. In einer neuen Reihe werden 15 Päpste porträtiert. Den Anfang macht Anna Hartwig mit Damasus dem I.
Annuntio vobis gaudium magnum.
Damasus der I., 366 bis 384.
Habemus papam.
Nein, auf diese Art hat die Welt damals noch nicht erfahren, dass es einen Papst gibt, einen neuen sogar. Die Formel Habemus papam hat sich erst im 13. Jahrhundert entwickelt. Am Anfang der Karriere des Damasus, der als der erste Papst bezeichnet wird, stehen Gladiatorenkämpfe. Nach dem Tod des Vorgängers Liberius 366 entbrennen gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Damasianern und den Ursinianern. Jede Partei wählt ihren Bischof von Rom. Es gibt nun zwei, Ursinus und Damasus. Die heidnischen Herrscher der Stadt schauen dem Treiben jahrelang zu. Schließlich sind sie es auch, die Damasus zum Sieg verhelfen. Der ist nicht zimperlich mit seinen Gegnern. Und er macht sich an reiche Witwen der römischen Aristokratie heran. Bei den kleinen Leuten hat er einen schlechten Ruf wegen seines prunkvollen Lebensstils und seiner Nähe zur Oberschicht. Soll ein Papst prächtig leben, um seine Bedeutung zu unterstreichen? Oder arm wie der Fischer Petrus, um die Botschaft Christi glaubhaft zu vertreten? Diese Frage beschäftigt die Kirche bis heute. Damasus I. erhält als Bischof von Rom das Recht, mit einem Wagen durch die Stadt zu fahren, wie hohe Staatsbeamte. Warum aber wird er als der erste Papst bezeichnet? Professor Hubert Wolf, Kirchenhistoriker an der Uni Münster.
Es geht nicht um den Titel Papst, sondern es geht um die Sache. Es geht um den Anspruch. Damasus hat sich ja in einer sehr schwierigen Situation nach einer Doppelwahl erst durchgesetzt und er macht jetzt etwas, was bisher nicht so üblich war. Er versucht nämlich durch eine bewusste Anknüpfung an die Petrusverheißung des Neuen Testaments durch Epigramme, durch Textdichtungen, Rom neu zu erfinden. Also, Rom ist das Heilszentrum für die Welt, weil Petrus hier das Martyrium erlitten hat, weil Petrus hier begraben ist. Und an diesem heiligen Ort bin ich der Bischof von Rom. Ich bin also der neue Petrus. Das heißt, er hat noch nicht den Titel Papst, aber er beginnt über die Funktion eines normalen Bischofs so einen kleinen Anspruch zu erheben, drüber rauszugehen.
Auf dem Konzil von Konstantinopel 381 erhält Rom auf sein Betreiben den ersten Platz unter den bedeutendsten Kirchen, vor Konstantinopel und Alexandrien. Dort wird auch das nizäische Glaubensbekenntnis festgelegt, für das sich Damasus stark gemacht hat. Es gilt bis heute.
Credo in unum Deum.
Wer daran nicht glaubt, ist von nun an ein Ketzer. Damasus war nicht nur ein Machtmensch, sondern auch ein frommer Schöngeist. Er gibt Hieronymus den Auftrag zu einer neuen Bibelübersetzung, der Vulgata. Mit Damasus beginnt Rom zu bestimmen, was der rechte Glauben ist.
Anna Hartwig über den ersten richtigen Papst, Damasus den I. Die weiteren Folgen der Reihe können Sie auf NDR Kultur immer dienstags um 20 nach 9 hören. Soweit Blickpunkt Diesseits mit Beiträgen und Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon wünscht Ihnen Michael Hollenbach einen schönen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.